neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute: Wie viel 1933 steckt in 2023? 90 Jahre nach der Machtübertragung an die NSDAP und dem Beginn der faschistischen Herrschaft in Deutschland fragen wir uns, wie konnte es damals so weit kommen? Angesichts rechtsterroristischer Netzwerke, regelmäßiger Neonazi-Skandale in den Sicherheitsbehörden, einer in Teilen faschistischen Partei im Bundestag und rechten Massenmobilisierungen auf der Straße fragen wir uns aber auch, wie ist die Situation heute und wie groß ist die faschistische Gefahr aktuell? So fragte der VVN-BDA Freiburg und lud am 6. Februar 2023 Maxi Schneider ein. Sie ist Historikerin und Referentin für Geschichts- und Erinnerungspolitik der Bundesvereinigung der VVN-BDA. Die Veranstaltung wurde vom VVN-BDA Freiburg zusammen mit dem Bündnis Freiburg gegen Rechts in Kooperation mit dem NS-Doku-Zentrum organisiert. Heute hört ihr den zweiten Teil des Vortrags.
So, jetzt schauen wir uns mal noch die Gegenseite an. Also was ist eigentlich mit den Nazi-Gegnerinnen gewesen in dieser Zeit? Ich habe das jetzt einfach mal so genannt, Gegenwehr und Scheitern der Antifaschistinnen. Das gefällt mir zwar nicht, aber es ist nun mal ein Fakt. Was wir hier sehen, ist ein Flugblatt, das zum Generalstreik aufruft in Mössing. Das ist sozusagen das leuchtende Positivbeispiel gewesen hier in Baden-Württemberg. Dass in Mössing es einen Generalstreik gegeben hat, dem 1000 Leute etwa gefolgt sind. Was schon extrem cool ist, weil Mössing ist jetzt auch nicht so mega groß und das ist schon ein relevanter Teil der Bevölkerung, der da diesem Generalstreik gefolgt ist. Und das zeigt auch so ein bisschen, was vielleicht möglich gewesen wäre, wenn es sowas landesweit gegeben hätte. Es hat es aber halt nicht gegeben. Und die große Frage ist, warum nicht? Dafür gibt es einmal so strukturelle Gründe, wie dass es halt schwierig ist, einen Generalstreik zu machen, wenn es so eine Form von Massenarbeitslosigkeit gibt, wie zu der Zeit damals. Das größte Problem eigentlich war aber, dass es einfach eine unfassbar zerstrittene Linke gegeben hat, die sich auch in dieser historischen Situation... die sich in dieser historischen Bedrohungssituation nicht zusammengerauft hat. Ich habe da mal zwei Bilder mitgebracht. Genau, also wir sehen hier einmal ein Bild. Das sind beides Bilder von 1932. Das eine Bild ist von den Sozialdemokraten, wo eben klar ist, die drei Pfeile, die auch im Logo der Eisernen Front gewesen sind, also so der paramilitärischen Organisation von der SPD, die sich praktisch richten gegen die Monarchie, gegen die Nazis und gegen die Kommunistinnen. Und die SPD hat zum Beispiel auch von Nazis und Kozis gesprochen. Sie haben das einfach gleichgesetzt, weil für sie waren das beides Feinde der Republik. So, ne? Also beides politische Kräfte, die die Republik und die parlamentarische Demokratie bedrohen und gegen die man sich entsprechend verteidigen muss. So. Genau. Es gibt heute noch immer wieder diese Erzählung von, die Weimarer Republik wäre daran gescheitert, dass sie von links und rechts zerrieben worden ist. Ich halte das für Quatsch. Ich glaube, man muss das schon betonen, dass das antidemokratische Eliten gewesen sind, die letztendlich diese Machtübertragung vollzogen haben. Aber natürlich ist diese Frontstellung, gab es die, ne? Also diese Frontstellung zwischen KPD und SPD, die war ja Realität. Genau, wir haben gleichzeitig von der KPD halt diese vollkommen destruktive Sozialfaschismus-These, die praktisch von Moskau ausgegeben worden ist und an die sich halt eine völlig stalinisierte KPD orientiert hat, die im Grunde die Sozialdemokratie betrachtet hat als eine Form des Faschismus, die sich jetzt auch gar nicht so sehr von den anderen Faschisten unterscheidet, ne? Also, und die praktisch tatsächlich auch die SPD zum Hauptfeind erkoren hat in dieser Zeit. Also die gesagt hat, das ist praktisch im Moment die relevante Form des Faschismus, gegen die müssen wir in erster Linie kämpfen. So. Und das hat natürlich verhindert, dass diese beiden eigentlich nazi-gegnerischen Kräfte in irgendeiner Form so zusammenarbeiten hätten können. Also es gab auf lokaler Ebene gab es durchaus Bündnisse. Also was wie jetzt einzelne, das auf den unteren Gliederungen war man da im Einzelnen dann auch nicht so dogmatisch. Aber auf dieser Führungsebene ist das einfach überhaupt nicht zusammengegangen. Genau, und auf der anderen Seite hatten wir halt das Problem, dass die SPD halt schon sehr stark auch mit alten Eliten paktiert hat, weil sie halt auch irgendwie versucht hat, diese Weimarer Republik auszugestalten und halt in dieser Ausgestaltung zu dem Schluss gekommen ist, dass das vielleicht nötig wäre. Rückblickend kann man sagen, war ein Fehler, aber damals erschien das, glaube ich, auch vielen als so eine Art Sachzwang, dass man das halt jetzt machen muss. Hat aber dazu geführt, dass sie halt im Prinzip die nicht in der Lage war, die Antidemokraten in ihren eigenen Reihen auf die Art und Weise zu bekämpfen, wie sie es vielleicht hätte tun sollen. Und die KPD ist halt dann zu völligen Fehlschlüssen gekommen, muss man auch sagen. Es gab auch eine nationalbolschewistische Strömung in der KPD, die sich eben sehr orientiert hat an diesem, von Stalin ausgegeben war ja so die neue Parole, Abschied von der Weltrevolution, Internationalismus ist jetzt nicht mehr so in und wir machen Revolutionen nur in einem Land. Und das wiederum hat es dann plötzlich auch so Gedankenspiele ermöglicht, wie, warum paktieren wir denn nicht mit den Nazis? Und das hat die KPD teilweise auch getan. Also es gab in Berlin zum Beispiel den Fall, dass der Stahlhelm, also extrem reaktionäre Vereinigung, 1931 ein Volksbegehren eingebracht hat und den preußischen Landtag auflösen wollte. Hat sich damit vor allem gegen die SPD gerichtet. Und weil die SPD ja der Hauptfeind der KPD war, hat die KPD zusammen mit der NSDAP da mitgemacht und hat dieses Volksbegehren unterstützt. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht extrem traurig, so sich sowas anzugucken. Aber diese Querfrontbestimmung hat es halt gegeben. So. Und genau, die SPD hat dann im Laufe des Jahres 1932 auch ganz schön die Hand ausgestreckt, muss man sagen, und wollte dann schon auch mit der KPD zusammen. Und da wiederum saßen aber auch so die Verletzungen der Weimarer Republik. Ne? Uns wurde schon gesagt, natürlich, KPD-Aufstände wurden blutig von SPDlern niedergeschlagen. Das saß einfach verdammt tief. So, ich bekomme zeitliche Probleme. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu werden. wie sieht's heute aus? Oder wollt ihr kurz Pause haben? Ja? Okay. Genau. Danke. Genau. Wie sieht's heute aus? Wir haben natürlich heute einen bunten Blumenstrauß an Neofaschisten, auch in Deutschland. Da werde ich jetzt heute nicht detailliert drauf eingehen. Wen das interessiert, ich habe es mal hier als kleine Mini-Werbung noch reingemacht. Neofaschismus in Deutschland ist eine Ausstellung von der VVN. Gibt es auch einen Katalog dazu. Wurde auch hier neulich gezeigt in Freiburg, glaube ich. Genau. Was ich relevanter finde an der Stelle gerade ist, dass wir in den letzten Jahren wieder ja, so eine neuartige rechte Mobilisierungswellen auch auf der Straße hatten, ne, mit Corona. Ich meine, ihr könnt hier ein Lied von singen in Freiburg mit Querdenkern etc. Und das hat sich aber, habe ich den Eindruck, nochmal transformiert jetzt im letzten halben Jahr. Das ist nicht weggegangen damit, dass Corona so ein bisschen weggegangen ist, gefühlt. Zwar nicht ganz, aber wir sitzen heute hier. Aber es hat sich so neue Themen gesucht. Im Oktober gab es wirklich, das ist teilweise gar nicht so richtig wahrgenommen worden, aber es gab im Oktober eine unglaubliche Welle an rechten Straßenaufmärschen, vor allem im Osten, zu so Gas und Energiethemen und so. Und es war teilweise so massiv, dass nicht mal mehr jemand da war zum Zielen. Ne? Also dass man gar keinen Überblick hat, an wie vielen Orten da eigentlich rumspaziert wurde und mit wie vielen Leuten, geschweige denn, dass es Gegenprotest gegeben hätte. Und ich habe den Eindruck, jetzt gerade transformiert sich das nochmal und es gibt jetzt wieder verstärkt Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte, in einer Form, wie wir das, glaube ich, seit 2015, 16 so nicht mehr hatten. Also die Bilder, die ich jetzt hier habe, sind das oberste ist Upal, Mecklenburg-Vorpommern vom 26. Januar, wo sich 700 Leute zusammengerottet haben, mega aggressiv und versucht haben, den Kreistag zu stürmen, der da gerade über eine Flüchtlingsunterkunft oder Flüchtlingsunterbringung gesprochen hat. Unten haben wir Sachsen, Lausick, wo 280 Leute, auch viel Freie Sachsen, den Kreistag da unter Druck gesetzt haben und der Bürgermeister dann zum Fenster kam und gemeint hat, ihr habt ja völlig recht, ich wäre so gern bei euch da unten. Gibt's so ein Video davon. Und das andere ist Chemnitz, wo gerade auch wöchentlich gegen die Unterbringung von Geflüchteten irgendwie rumspaziert wird. Und das ist, finde ich, gerade eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Gleichzeitig haben wir in Deutschland Rechtsterrorismus, wurde schon gesagt, NSU, ne, und jetzt zuletzt hier diesen Heinrich 13., Prinz von Preußen, die sogenannte Patriotische Union, die da hochgenommen wurde jetzt im Dezember, wo beunruhigenderweise halt auch mal wieder KSK-Angehörige, ehemalige und aktive Polizistinnen, AfD-Abgeordnete etc. drin waren. Genau, und das ist auch, also da zeigt sich auch mal wieder, dass Reichsbürger einfach viel zu lange völlig entpolitisiert und verharmlost worden sind und einfach extrem rechts- und verschwörungsideologisch sind. Dann haben wir Kleinstparteien, hier der dritte Weg, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, Querdenker und Co. und eben die rechtsextremen Chatgruppen, die ja wirklich überhaupt keine Einzelfälle mehr sind, sondern ein flächendeckendes Problem und was einfach auch ein Riesenrassismusproblem in der Polizei offenbart, etc. Hier mache ich jetzt auch schnell, das ist so ein bisschen, wie sieht es auf europäischer Ebene aus, ne? Ja, ich hab Trump für die USA und Bolsonaro für Brasilien damit reingepackt, weil daran so ein bisschen deutlich geworden ist, ja, Rechte können an die Macht kommen, aber sie können im Moment auch wieder abgewählt werden. Ne? Es ist eben keine Einbahnstraße, sondern in dem Fall sind wir sie auch erstmal wieder losgeworden. Was ich beunruhigend finde, ist jetzt, dass wir hier mit Schweden, oben die neue Regierung, und Italien zwei Fälle haben, wo es extrem rechten Parteien gelungen ist, an der Regierung beteiligt zu werden. In Schweden sind die Konservativen einfach total abhängig von den extrem rechten Schwedendemokraten. Und in Italien hat Meloni es halt geschafft, als Faschistin eine konservative Koalition anzuführen. So. Und das ist schon sehr gruselig. Mal schauen, was daraus noch wird. Genau, aber es ist natürlich das Ergebnis dessen, dass das Rechte, dass Faschisten normalisiert werden. Und das ist, denke ich, auch eins der größten Probleme. Das ist so die heutige Form der Unterschätzung vielleicht. Und ich will nochmal einen Blick werfen auf diese Normalisierung auf so unterschiedlichen Ebenen. Also auf einer parlamentarischen Ebene haben wir diesen historischen Sündenfall in Deutschland hier unten mit der Wahl von Kemmerich in Thüringen, der sich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Der musste nach 3 Tagen zurücktreten, weil es einen Riesenaufschrei gab, aber trotzdem war das so ein kalkulierter Tabubruch, der Folgen hat. So. Es gab noch so ein paar andere Fälle, wo dann CDUler oder Ex-CDUler da viel zusammengearbeitet haben mit der AfD, vor allem auf lokaler Ebene, muss man sagen, dass CDU-Politiker teilweise auch echt reihenweise zur AfD überlaufen. Und obwohl die CDU-Führung die sogenannte vielbeschworene Brandmauer proklamiert hat, die ja schön wäre, wenn sie die einhalten, wird es halt nicht sanktioniert. Also das wird zwar auf Bundesebene so proklamiert, aber es wird praktisch lokal nicht durchgesetzt. Wir haben das jetzt gesehen, im Bautzen Ende Dezember hat die CDU fast geschlossen im Kreistag einen Antrag der AfD zur Kürzung der Leistung für Asylsuchende zugestimmt. Also auch so ein Thema, wo man sollte sowieso nicht mit der AfD zusammenarbeiten und zu diesem Thema erst recht nicht. Im Thüringer Landtag, also da auf Landesebene, hat die CDU im November 2022 mit Stimmen der AfD einen Antrag durchgebracht, der jetzt das Gendern in Landesbehörden verbietet. Also das Gendern, nein, danke. Und was ich richtig schlimm finde, weil das natürlich mich besonders irgendwie besorgt, ist, dass es sich mittlerweile aber nicht mehr nur auf die CDU beschränkt, sondern in Potsdam ist jetzt kürzlich im September die Linken-Fraktion zerbrochen, weil linke Mitglieder mit der AfD gestimmt haben für einen Antrag zur Öffnung von Nord Stream 2. Das war noch vor der Öffnung von Nord Stream 2, das war noch vor der Sprengung. Genau, die haben sich völlig zerlegt an dieser Frage. Das ist so die parlamentarische Ebene und auf diskursiver Ebene muss man halt sagen, AfD in allen Talkshows, ne, nach wie vor, da oben mit Strack Zimmermann von der FDP ist Alice Weidel und diskutiert über Sanktionen bei Maischberger. Hier haben wir ein Bild aus Hamburg, mit dem schönen Untertitel Herausforderung, wir halten Hamburg zusammen, und das sind halt die Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und Grünen zusammen mit dem AfDler. So, wo du halt denkst, warum hat niemand geschalten, dass dieses Bild nicht geht? So? Aber es ist halt nur ein symbolischer Ausdruck dessen, was halt passiert tatsächlich in einem politischen Alltagsgeschäft. Genau, das Neutralitätsgebot in der Bildung habe ich hier hingepackt, weil das halt sowas ist, was das Leuten auf, es hat sich durchgesetzt in ganz weiten Teilen, dass Leute Angst haben, was gegen die AfD zu sagen. Und dass man irgendwie glaubt, man müsste aufgrund eines vermeintlichen Neutralitätsgebotes der AfD auch eine Stimme geben oder dürfte nicht gegen sie sein. So, es gibt jetzt hier dieses wunderschöne Gutachten vom Institut für Menschenrechte, das jetzt ganz amtlich bestätigt, nein, das ist nicht so. das Neutralitätsgebot ist nicht in dieser, also so gemeint, mehr sage ich dazu jetzt gar nicht, aber das ist was es der AfD natürlich leicht macht, die benutzen das für sich. Mhm.
Könnten Sie was zum Neutralitätsgebot sagen? Ich kenne den Begriff.
Das ist praktisch die Vorgabe der Gleichbehandlung der also es setzt sich aus verschiedenen Fraktionen zusammen. Einmal geht es darum, dass von staatlicher Seite alle Parteien gleich behandelt werden müssen und nicht bevorzugt werden dürfen. Und andererseits geht es darum, dass in der politischen Bildung Überwältigungsverbot gilt und sozusagen nicht politisch indoktriniert werden darf. So. Und aus dieser Kombination wird dann das Neutralitätsgebot, das die AfD halt ganz stark für sich instrumentalisiert. Ich würde sie jetzt stehen lassen. Ich würde sehr diese Publikation empfehlen, aber sonst kommen wir jetzt hier, verzettel ich mich hier. Genau. Und das andere Symbolbild habe ich nur als Symbol dafür, dass die CDU einfach nach wie vor den Fehler macht, zu glauben, sie müsste die AfD rechts überholen. Ne? Also jetzt in dieser ganzen Silvesterdebatte, finde ich, ist das wieder sehr deutlich geworden, dass da rassistische Positionen übernommen werden. So, kommen wir zur AfD. Ist ein sehr passendes Datum heute. Die AfD ist nämlich heute 10 Jahre alt geworden, mit großer Veranstaltung in Hessen, in Königstein. Genau, die AfD hat in ihrer Geschichte wie so ruckartige Verschiebungen gemacht, ne? Und die lassen sich immer weiter nach rechts, und die lassen sich festmachen an den Bundesvorsitzenden im Grunde. Ne? Es ging von Lucke auf Petri, von Petri auf Meuthen, von Meuthen auf Kupala. Und die große Frage ist, geht es als nächstes auf Höcke? So, das ist so ein bisschen die Prognose. Einfach deshalb, weil wir natürlich in der AfD immer noch die drei Flügel hatten, die es von Anfang an gab, einen nationalkonservativen, einen national-neoliberalen und einen völkisch-nationalistischen. Und Höcke steht für diesen völkisch-nationalistischen Flügel, und der kontrolliert die Partei mittlerweile. Und zwar seit dem letzten Parteitag in Riesa, kann man das so sagen, der war im Juli. Seitdem bildet sich das auch im Bundesvorstand ab, dass dieser völkisch-nationalistische Flügel die AfD kontrolliert. Und Höcke hat da einen ganz wichtigen Antrag durchgebracht, nämlich, dass es möglich sein wird, in Zukunft eine Einzelspitze zu haben in der Partei. Und die Vermutung ist, dass er damit sozusagen seinen Führungsanspruch durchsetzen will. Es ist jetzt nicht ausgemacht, ob er wirklich beim nächsten Mal gewählt wird. Vielleicht lässt er auch erstmal jemanden wählen, der ihm irgendwie gefällt. So. Aber die Analyse im Moment ist schon, Höcke will diese Partei anführen, und so wie es gerade aussieht, wird er das auch können. Genau. Wird sich zeigen in Magdeburg, jetzt im Juli, August ist der nächste Bundesparteitag. Höcke hat eine ganz wichtige Rede gehalten am 3. Oktober in Gera vor 10.000 Leuten als Gegenveranstaltung zu den offiziellen Befreiungsfeierlichkeiten in Erfurt. Und diese Rede ist durch und durch neonazistisch. Also es ist wirklich krass, er entwirft da ein Weltbild, das einfach durch und durch nationalsozialistisch ist, muss man so sagen, transformiert ins 21. Jahrhundert. Und er sagt noch was anderes ganz Wichtiges, nämlich er möchte 2024 die Machtfrage stellen. Das kann er natürlich nicht, das möchte er gerne, so einfach ist es nicht, aber was ihn dazu verleitet, sowas zu sagen, sind drei große Landtagswahlen, die nächstes Jahr anstehen, und zwar die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die Landtagswahl in Sachsen und die Landtagswahl in Thüringen. Und nach momentanen Umfragewerten hat die AfD die Chance, zumindest in Sachsen stärkste Kraft zu werden. Und deswegen meinte ich das vorher, wie viel 1932 steckt in 24, weil Bundesweit sind sie stabil bei 15%, wie in Baden-Württemberg auch. Ne? Also da sind wir, das ist trotzdem viel so, da sind wir aber trotzdem von diesen Zahlen noch weit entfernt und die werden sie auch jetzt nächstes oder übernächstes Jahr nicht haben. So. Aber in einem föderalen System ist das natürlich ein Riesenproblem, wenn Neonazis und Faschisten einzelne Länder kontrollieren, weil denen geht es ja gar nicht ums Regieren, sondern denen geht es ja darum, das jetzige System so gut wie es geht zu unterminieren, um halt ihre Ausgangslage zu verbessern. So. Und es wird einfach sehr schwierig werden, gegen die AfD zu agieren, wenn sie nach diesen Wahlen tatsächlich diese Prozentpunkte erreicht. Im Moment hat man immer gesagt, die AfD hatten, also es gibt, laut Umfragen gibt es in Deutschland ein rechtes Wählerpotenzial von ungefähr 20%. Also von Leuten, die so auch diesen ganzen Einstellungsumfragen ein rassistisches, antifeministisches, halbwegs geschlossenes Weltbild haben, ungefähr 20%. Und Höcke will darüber hinaus. So. Und dafür braucht er neue Zielgruppen. Und diese Zielgruppen, die spricht er in dieser Rede an. Ich werde auf diese Rede nicht im Detail eingehen, aber wir haben sie analysiert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das nachher mitnehmen. Es ist nämlich sehr deutlich, dass er ganz gezielt, das ist keine rassistische Hetzrede, was er da macht, sondern er redet über andere Themen. Er redet ganz viel über Russland, er redet ganz viel über Gender und er spricht andere Zielgruppen an, nämlich Antifeministinnen, Verschwörungsgläubige, ganz doll, es geht auch den ganzen Tag um alternative Medien und so, als ganz kleine Zielgruppe. Und die letzten beiden sind, glaube ich, für uns wichtig zu wissen. Hier vielleicht ist es nicht so relevant, aber ich bin wirklich erschrocken, auf was für infame Art und Weise er versucht, so einen Wendeschock in Ostdeutschland zu instrumentalisieren und wie er da auf Stimmenfang geht. Der hat in dieser Rede, zitiert er die DDR-Nationalhymne. Der bringt das einfach so unter als verstecktes Zitat. Ne? Man merkt es gar nicht so richtig, aber er versucht, die Leute da halt anzusprechen. Und er will auch Linke und Friedensbewegte, ja. Die spricht er an. Er hat in dieser Rede so Sätze wie, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen, sagt er halt mal so. Ne? Damit spricht er natürlich Linke und Friedensbewegte an und er hat da überhaupt keine Berührungspunkte für irgendwelchen Bündnissen und er erhofft sich praktisch von dem Zerfallsprozess der Linkspartei vor allem profitieren zu können. So, das ist die Strategie, die da dahinter steckt. Und mit Blick auf die traditionelle Friedensbewegung ist die Hoffnung, eine Querfront für Russland und gegen den Westen praktisch initiieren zu können. Und das Traurige ist, an manchen Orten funktioniert das. Also gerade der Kasseler Friedensratschlag als Ausdruck so der traditionellen Friedensbewegung hat im Moment immense Probleme, sich klar gegen rechts abzugrenzen. Und diskutiert darüber, ob man nicht doch zumindest mit der Basis, vielleicht sogar mit AfD-Anhängerinnen, koalieren müsste, um die Massen auf die Straße zu bringen, die für eine Friedensbewegung, wie man sie jetzt braucht, nötig wären. So, das sind so die Diskussionen, die da gerade im Hintergrund laufen. Und das ist natürlich fürchterlich so und das darf auf gar keinen Fall passieren.
Aber dann hätten wir doch genau das, was damals auch war. So viele haben gemeint, ja, die kriegen wir schon noch auf unsere Seite. Von wegen.
Ja.
Das schlechte Apfel schlägt den anderen an.
Wir haben einen schönen Flyer gemacht, die Tür nach rechts bleibt zu. Da steht es auch nochmal drin. Genau. Höcke hat ein neues Feindbild ausgerufen, das geistert auch sonst zurzeit durch die Rechte, das Regenbogenimperium. Ich lese mal ein Zitat aus dieser Rede vor. Höcke am 3. Oktober in Gera. Dieses Regenbogenimperium mit den USA als Kernland und der Bundesrepublik Deutschland als wichtigsten Brückenkopf in Europa ist es, das die Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung forciert, dass Mann und Frau den Kampf angesagt hat, dem nichts mehr heilig ist, nicht der gute Geschmack, nicht der Fleiß, nicht unser grandioses historisches Erbe, eher noch nicht einmal unsere Kinder. Also, das ist so ein bisschen die Essenz von dem Weltbild, das er da entwirft. Es gibt natürlich auch noch die alten Feindbilder, das scheint ja auch durch. Ne? Also natürlich ist Höcke rassistisch, ne? Und er ist antifeministisch, er ist antisemitisch und gleichzeitig gibt es eben diesen neuen Begriff vom Regenbogenimperium. Und dieser Regenbogenimperium, der ermöglicht ihm auch seinen Antisemitismus auf eine Art und Weise zu transportieren, wie das heute möglich ist, weil er kann heute, es ist relativ schwierig in Deutschland offen gegen Jüdinnen und Juden zu hetzen. Das machen trotzdem Leute und das ist fürchterlich. Aber aufgrund unserer Geschichte gibt es gesellschaftlich eine hohe Sensibilität dafür. Und man schießt sich als Antisemit schnell ins Politische aus, wenn man das einfach so macht. Und hier hat er aber einen Weg gefunden, würde ich sagen, die Feindkonstruktion von jüdisch-bolschewistischer Weltverschwörung ins 21. Jahrhundert zu transformieren. Weil dieses Regenbogen-Imperium ist im Grunde genau das, ja, so ein bisschen meine These. Auch eine große Verschwörungsindustrie, eine große Verschwörungsideologie und genau, rassistisch ist es natürlich auch, ne? Also Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung. Naja, und in der Rede leugnet er auch so mal nebenbei noch die Kriegsschuld Deutschlands am Ersten und am Zweiten Weltkrieg. Das ist auch ganz interessant. Das sind nämlich eigentlich die USA schuld, die Deutschland immer in den Krieg gegen Russland getrieben hätten, obwohl man das gar nicht wollte. Das ist sehr absurd.
Deutschland immer als Opfer.
So, gegen wir heute, dazu sage ich jetzt gar nicht so viel. Das sind jetzt ein paar schöne Bilder. Dazu sage ich jetzt aber nicht viel, weil ihr seid Teil davon und ich glaube, ich muss euch jetzt nicht erzählen, wie Gegenwehr heute aussieht, mit Blick auf die Zeit. Ich gehe lieber gleich hier nochmal zu, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden? Ja, zu der gesellschaftlichen Situation, ich habe das nochmal aufgegriffen, weil es im Unterschied stand. Ich werde nicht so viel dazu sagen, weil ich es ein bisschen vermessen fände. Das ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert, um da jetzt irgendein Resümee zu ziehen. Aber was ich, glaube ich, sagen möchte, ist, ja, wir haben auch heute Krise, aber es ist was qualitativ völlig anderes, wie am Ende der Weimarer Republik. Wir haben eine parlamentarische Demokratie, von der man halten kann, was man will, aber die trotzdem irgendwie intakt ist, so. Und wir haben, auch wenn viele mit Blick auf Corona was anderes behaupten, keinen Ausnahmezustand. Das wird nicht mit Dekreten regiert oder so, ne? Also das so auf dieser politischen Ebene. Und auch was so eine Verelendung oder sowas angeht, sind wir trotz der Krise gerade an einem anderen Punkt. So. Mit Blick auf die AfD kann man schon sagen, naja, sie ist sehr stark. Sie hat es geschafft, erstmal seit der NSDAP eine rechte Sammlungspartei zu sein, die sich im politischen Spektrum langfristig etabliert hat. Und sie hat Wahlergebnisse, die zwar noch nicht bundesweit noch nicht an damals heranreichen, aber schon echt gruselig sind. Genau, auf der Ebene von, das wäre jetzt so die Ebene von Massenbasis, wenn wir nochmal an den Anfang zurückgucken. Bei der Ebene von Gewalt, das ist der Unterschied natürlich riesig. Höcke hat keine SA. Und unsere Gesellschaft heute ist auch einfach insofern völlig anders, dass sie halt nicht so militarisiert ist wie in der Weimarer Republik. Ich meine, da hatte jede Partei hatte ihren paramilitärischen Verband so. Das hat eine ganz andere Rolle gespielt. Höcke wird auch keine SA bekommen. Ich wüsste nicht, wo die herkommen soll. Wenn er diese Gewaltebene sozusagen bedienen will. Ja, auch das sind andere Zahlen. So. Es ist gefährlich, ich will das nicht verharmlosen, aber es ist kein flächendeckendes gesellschaftliches Phänomen. Und ich denke, er müsste über die Sicherheitsbehörden gehen. Deswegen ist es so, über die Sicherheitsbehörden müsste er gehen.
Also Leute wie Herr Maaßen.
So. Er braucht im Grunde, er braucht die Polizei. So. Er braucht die Polizei, wenn er, und das ist aber nichts, was, das, ne, das ist alles so, das ist jetzt theoretisch so, das meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie praktisch anstünde, aber ich glaube, er blickt da auf Polizei und Militär so, und hofft darauf, sich da irgendwie stärker verankern zu können. Und auf dieser Steigbügelhalterebene würde ich sagen, also im Moment ist Faschismus kein attraktiver Krisenausweg. Aber, und der Staat ist auch willens und in der Lage, das hat man jetzt gesehen, bei dieser Reichsbürger-Razzia gegen rechts vorzugehen. Ne? Also das ist schon anders. Aber diese Brandmauer, diese sogenannte, ist halt leider ein löchriger Käse und das ist schon was sich ändern müsste. Genau, und so dieses, naja, dieses Kriminalisierung nach links und Nachsicht Richtung rechts, das würde ich schon sagen, auch was, wo sich Parallelen ziehen lassen. Und auf der Seite der Linken, also Gegenwehr, muss man halt leider feststellen, Linke ist schwach. Es gibt nicht diese Massenorganisation, die es damals gegeben hat, wo einfach Millionen waren da in den Gewerkschaften, in der KPD, in der SPD. Genau, aber es gibt eine lebendige, ausdifferenzierte Zivilgesellschaft. Es gibt unglaublich viele Leute, die sich gegen rechts stellen wollen und das auch tun. Genau, und wir haben aber halt gleichzeitig das Problem, dass diese historische Spaltung nicht überwunden ist, ne? Also es gibt einfach immer noch diese Berührungsängste zwischen politischen Lagern und auch diese Unfähigkeit, gegen rechts zusammenzuarbeiten, die ich im Einzelnen total gut verstehen kann, die ich aber trotzdem für ein Riesenproblem halte. Das ist auf der einen Seite so eine Extremismusdoktrin, ne? Also immer noch der Glaube, dass irgendwie die Linken doch auch irgendwie genauso schlimm sind wie die Rechten. Genau. Ich denke, okay, das ist historisch sowas von widerlegt und es entspricht auch der heutigen Realität überhaupt nicht und es ist auch theoretisch falsch und einfach destruktiv. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch auf der radikalen Linken so ein Ausspielen von bürgerlichem versus revolutionärem Antifaschismus, das ich auch für falsch halte. Ne? Also ich glaube, das können wir uns einfach alle nicht mehr leisten. So, ne? Und ich glaube, es wäre gut, als antikapitalistische Linke die eigenen Positionen selbstbewusst klar zu haben und auch selbstbewusst zu vertreten. Und das aber sich dadurch nicht hindern zu lassen, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dazu eine andere Position haben, wenn es gegen rechts geht. Weil ich manchmal das Gefühl habe, es ist immer noch nicht ganz klar so, dass man nicht warten kann, bis diese Konflikte irgendwie geklärt sind. So, das wird nicht funktionieren. Genau. Ich habe jetzt noch ein paar Zitate und dann bin ich auch fertig. Genau. Ich glaube, einer der größten Unterschiede zwischen damals und heute ist, dass wir heute wissen, was passiert ist. So. Also genau, und deswegen habe ich ein Zitat mitgebracht von Peter Gingold. Das war ein jüdischer Kommunist, der nach Frankreich geflohen ist vor den Nazis, sich dort der Resistance angeschlossen hat und der bis ins hohe Alter VVN-Vorstand war und auch später dann eben nach dem Krieg immer gegen neue Nazis gekämpft hat. Und der hat in seinen Lebenserinnerungen hat er geschrieben, 1933 wäre verhindert worden, wenn alle Hitlergegner die Einheitsfront geschaffen hätten. Dass sie nicht zustande kam, dafür gab es für die Hitlergegner in der Generation meiner Eltern nur eine einzige Entschuldigung. Sie hatten keine Erfahrung, was Faschismus bedeutet, wenn er einmal an der Macht ist. Aber heute haben wir alle diese Erfahrung. Heute muss jeder wissen, was Faschismus bedeutet. Für alle künftigen Generationen gibt es keine Entschuldigung mehr, wenn sie den Faschismus nicht verhindern. Ich finde es sehr eindrücklich und es macht auch nochmal so diese Offenheit der historischen Situation klar. Ne? Also die Leute wussten damals wirklich nicht, was kommt. Das, aber heute gibt es eben diese Erfahrung. Ich habe noch ein nächstes Zitat mitgebracht. Weil, ja, wir fragen uns ja oft, wird sich, wenn so erinnert wird an NS, dann wird sich immer so gefragt, ja, wie hätten wir gehandelt? Was hätte ich getan in der Situation? Und ich finde, die Frage ist so ein bisschen falsch gestellt, weil das kann niemand wissen. Kein Mensch kann wissen, wie er unter Folter handeln würde. Kein Mensch kann wissen, wie er handeln würde, wenn sein Leben bedroht ist oder das Leben der eigenen Familie. Aber das ist eigentlich auch gar nicht die Frage, die wir uns stellen müssen, weil so weit ist es noch nicht. Und deswegen ist die Frage halt, was man jetzt macht. Und dazu wäre ein Zitat wieder von Erich Kästner aus der gleichen Rede wie vorher. Der hat gesagt, weil immer, wenn von der Vergangenheit gesprochen wird, auch von der Zukunft die Rede ist. Weil keiner unter uns und überhaupt niemand die Mutfrage beantworten kann, bevor die Zumutung an ihn herantritt. Keiner weiß, ob er aus dem Stoffe gemacht ist, aus denen der entscheidende Augenblick Helden formt. Dann kommt dieser Teil mit der Lawine und am Schluss sagt er, drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben. Es ist eine Angelegenheit des Terminkalenders, nicht des Heroismus.
Der hat
sogar
die Sachen so gut auf den Boden gefunden.
Ja, finde ich auch. Genau. Und jetzt zuletzt habe ich noch ein Zitat mitgebracht aus dieser Broschüre, wo es so ein bisschen darum geht, ja, wie ist es um diesen Terminkalender denn jetzt bestellt? Genau, und zwar, die AfD übt nicht erst die Macht aus, wenn sie 50+x% der Wahlen erzielt, sondern wenn es keinen organisierten Widerstand gegen sie mehr gibt und daraufhin die konformistische Mitte kollabiert. Und ich finde, das ist ganz zentral, weil das ist 1933 oder eigentlich 1932 passiert. Die NSDAP hatte nie die Mehrheit, aber die hat sie auch nicht gebraucht. Genau, und das ist das, was auf jeden Fall verhindert werden muss. Und da ist es halt einfach besonders besorgniserregend, wenn in manchen Landstrichen schon nicht mehr gegen die AfD regiert und verwaltet werden kann. So, das an sich ist halt schon ein Riesenproblem. Und das muss man irgendwie eindämmen, diese Entwicklung. So, die schlauen Worte zum Schluss. Was soll man jetzt eigentlich machen? ich will mir da jetzt gar nicht so viel anmaßen, zu sagen, was man da jetzt eigentlich machen soll. Ich finde, die Hauptsache ist immer, dass man überhaupt was macht und sich nicht davon abhalten lässt, dass man es vielleicht nicht so ganz genau weiß. Ich denke, was immer richtig ist, ist, dass man Nazis halt entgegentreten muss, immer und überall und egal in welchem Gewand sie auftauchen und das nicht ruhen kann. Dann finde ich es ganz wichtig, da habe ich jetzt heute gar nicht viel drüber gesprochen, aber es ist natürlich heutzutage auch ein großer Punkt, dass man an der Seite von Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt und auch der Anschläge und des Rechtsterrorismus der letzten Jahre steht. Jetzt im Februar haben wir 3 Jahre nach Hanau, da wird es bestimmt auch wieder viele Veranstaltungen geben und ich finde gerade aus so der Ecke von Migrantifa-Strukturen gibt es eine sehr große Klarheit darüber, dass Erinnern kämpfen heißt und dass man eben mit Erinnern und Gedenken, ob es jetzt an die Opfer rassistischer Morde in der heutigen Zeit oder an die historischen Opfer der NS-Diktatur ist, dass man dem nicht gerecht wird, wenn man einfach nur gedenkt, sondern dass es halt darum gehen muss, auch was zu verändern. Genau. Und natürlich, dass es schon Sinn macht, nicht nur gegen die Rechten zu sein, sondern auch soziale Rechte für alle zu erkämpfen, politische Rechte zu erkämpfen und dem Rechten auch den Raum zu nehmen, aber halt immer nur gegen rechts und nicht mit ihm. Ich finde, das ist zurzeit ganz wichtig. Ja, das ist meine letzte Folie. Ich finde, das ist so ein bisschen die Essenz, was davon bleibt, dass ja, man eine Einheit von allen Antifaschisten braucht, unabhängig von ihrer sonstigen politischen Haltung. Ich glaube, auch wenn das allen Beteiligten total viel abverlangt und es nicht dazu führen darf, dass man seine sonstigen Prinzipien verrät, führt da trotzdem letztendlich kein Weg dran vorbei. Dankeschön.
In Oton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr: Wie viel 1933 steckt in 2023? Ein Mitschnitt eines Vortrags von Maxi Schneider, Historikerin und Referentin für Geschichts- und Erinnerungspolitik der Bundesvereinigung der VVN BDA. Sie sprach am 6. Februar 2023 auf Einladung der VVN BDA Freiburg und des Bündnisses Freiburg gegen Rechts in Kooperation mit dem NS-Doku-Zentrum. Heute hörtet ihr den zweiten Teil des Mitschnitts. Den kompletten Vortrag könnt ihr auch auf rdl.de nachhören.